ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da geht es heute um 5 Ringe für Deutschland, brauchen wir Olympische Spiele? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Berlin, Hamburg, München und die Region Köln-Rhein-Ruhr wollen sich für die Olympischen Sommerspiele bewerben, für die Jahre 2036, 2040 und 2044. Nach mehreren gescheiterten Bewerbungen wollten viele eigentlich einen Konkurrenzkampf in Deutschland vermeiden, doch es kam anders. Jetzt schon sind Millionen Euro in die Kampagnen geflossen. Aber welche Chancen haben die deutschen Städte überhaupt gegenüber der internationalen Konkurrenz? Nachhaltigkeit wird in allen Konzepten betont, doch kann es umwelt- und klimafreundliche Spiele überhaupt geben? Und was bringen sie am Ende wirklich? Darüber diskutieren wir heute im Forum auf SWR Kultur. Mit dabei ist der Investigativjournalist Jens Weinreich, die Sportsoziologin Professorin Dr. Christiana Schallhorn von der Universität Mainz und ich begrüße auch Wolfgang Mennig, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Hamburg. Herr Mennig, Sie kennen das Gefühl, selbst auf dem olympischen Siegertreppchen zu stehen. Sie haben 1988 Gold im Rudern geholt. Wie hat Olympia Ihr Leben verändert?
Naja, das ist natürlich etwas, was einen lange durchs Leben trägt. Übrigens wird man da von Äußeren, von anderen immer dran erinnert, viel mehr als man selber dran denkt. Aber ja, es schafft einem einen gewissen Respekt bei weiten Milieus in der Gesellschaft, nicht überall. Es ist eine positive Erinnerung, es bindet auch an die Freunde, mit denen man das gemeinsam gewonnen hat. Also ich möchte es nicht missen und ich kann es eigentlich nur gerichtet an die jungen Leute, die da draußen sich überlegen, ob sie Sport treiben, nachhaltig befürworten. Versucht es, es ist schwierig, es ist unwahrscheinlich, aber versucht es. Es gibt immer wieder 400 olympische Goldmedaillen, alle 400 olympische Goldmedaillen zu verteilen. Also irgendjemand muss es werden, warum nicht ihr?
Also Sie würden Gold empfehlen. Und wie würden die Olympischen Spiele unser Land verändern? Sollte es eben mit einer Bewerbung klappen? Was denken Sie?
Ja, also das ist natürlich die Frage ist ein bisschen, pardon, misslich. Wenn wir Olympische Spiele feiern, dann sollten wir das machen, weil wir gute Gastgeber sind, weil wir die besten Athleten bei uns haben wollen. So wie man vielleicht seinen 50. Geburtstag feiert, nicht um damit Geld zu verdienen, sondern weil man seine Freunde bei sich haben soll. Und so müsste es auch hier so sein. Also, ja mal so, wer fragt, was haben wir von den Spielen, muss eigentlich die Frage umdrehen. Und dann hat es ja auch richtig zu beantworten, was hat eigentlich die olympische Familie davon, dass sie die Spiele nach Deutschland gibt? Das ist die Frage, die da draußen interessiert. Ja? Ich will trotzdem nicht ausweichen und fange an mit dem Gebiet, wo ich jetzt am meisten zu geforscht habe, das sind die wirtschaftlichen Wirkungen. Das wird auch heute noch behauptet, dass es Milliarden von Einkommen und Hunderttausende von zusätzlicher Beschäftigung gibt und Steuereinnahmen. Das stimmt nicht. Dazu haben wir inzwischen, also ich würde sagen, fast tonnenweise empirische Evidenz nachträglich anhand von harten Daten. Es lässt sich nicht nachweisen, dass es solche Wachstumsimpulse gibt. Das mag in einer Region wie Indien, wie Ahmedabad hier vielleicht ein bisschen anders sein. Bisher hatten wir es ja meistens in entwickelten Ländern, aber dort lässt es sich nicht zeigen. Wir haben einen Effekt, den ich im Vordergrund stellen möchte, den ich auch gut finde, nämlich für die Sportler selber. Wir haben das bei den Spielen 72 gesehen. Damals hatte die Bundesrepublik Angst, dass sie hinter die DDR fürchterlich zurückfallen würde. Wir haben damals die Glücksspirale erfunden, wir haben die Sporthilfe erfunden, wir haben sportwissenschaftliche Fakultäten eingerichtet, wir haben Sportstätten über das ganze Land verteilt, wir haben den Sport völlig neu gefördert und Sie wissen, dass wir große Probleme haben im Augenblick mit dem Spitzensport und ich fürchte, dass alles, was wir bisher beschlossen haben, nicht reichen wird, aber der Druck, dass wir bei Olympischen Spielen 36, 40 oder 44 mit unseren Athleten gut abschneiden wollen, der wäre groß genug, um wirklich was zu ändern. Und das ist für mich der größte Vorteil von Spielen im eigenen Land.
Frau Schallhorn, Kritiker sagen, Olympia kostet zu viel, hinterlässt Bauruinen, Umweltschäden, verteuert die Mieten und steht obendrein noch für Korruption und Doping. Brauchen wir wirklich Olympische Spiele in Deutschland?
Ja, gerade dadurch, dass es diese Faktoren gibt, sind natürlich auch die deutschen Bewerberstädte sehr gut dabei zu überlegen, wie kann man das adressieren. Also da wird natürlich auch im Vorfeld jetzt schon berücksichtigt, wie kann man eben den Platz danach für Wohnraum nutzen, wie kann man die Infrastruktur wirklich verbessern und wie kann man sicherstellen, dass es eben nicht diese weißen Elefanten gibt, also diese Stadien, die am Ende nicht mehr genutzt werden. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil in Deutschland, dass wir bereits eine gute Infrastruktur haben, sehr viele Sportstätten haben. Aber nichtsdestotrotz, auch hier sind natürlich Bedenken da, inwiefern das wirklich am Ende so nachhaltig genutzt wird, wie es am Anfang skizziert wird.
Herr Weinreich, Sie haben, wenn ich das richtig sehe, alle Spiele der letzten Jahre besucht und recherchieren schon lange zu Olympia. Sie wissen also auch eben um die vielen negativen Folgen der Olympischen Spiele. Welche Konsequenzen befürchten Sie denn für Deutschland, sollte es mit Olympia klappen?
Ich befürchte gar nichts Schlimmes. Also das Problem ist, wie man es angeht. Und da sehe ich wiederum nur eine Fortsetzung dessen, was wir seit 3 Jahrzehnten haben. Also bei den 7 gescheiterten Bewerbungen. Ich sehe nach wie vor eine absolute Intransparenz. Ich sehe eine Propaganda-Gleichschaltung in Sport und Politik, die alle Sinne vernebelt. Und das ist das Problem. Mitsamt also der üblichen Heilsversprechen, Olympia macht alles besser und dann beginnt das goldene Zeitalter für den Sport und wir kriegen die Sportstätten und so weiter. Und das sind genau die Punkte, die man halt nicht mehr bringen sollte und wo ich eigentlich dachte, dass wir schon ein bisschen weiter sind. Aber da habe ich es voll überschätzt.
Herr Mennig, woran lag es denn in Ihren Augen, dass Deutschland eben bei den letzten 7 Malen leer ausgegangen ist, dass diese Bewerbungen wirklich immer ins Leere gelaufen sind? Woran lag es?
Naja, es gibt natürlich viele Gründe. Ich will mich fokussieren. Ich meine, dass in allen Bewerbungen ein Fehler gemacht wurde. Es waren, Ausnahme vielleicht München 2018, es waren nicht die geeigneten Führungspersönlichkeiten. Wir hatten für München 2018 mit Thomas Bach und Kathi Witt 2 Goldmedaillengewinner, die eine hohe Reputation im IOC haben. Und das war ja auch unsere beste Bewerbung. Da haben wir 25% der Stimmen bekommen. Trotzdem sind wir ausgeschieden im ersten Wahlgang. Aber bei allen anderen waren die Olympischen Bit-Committees so ein bisschen der Verschiebebahnhof für Politiker, die irgendwie versorgt werden mussten oder Menschen mit der richtigen Persönlichkeit, mit der richtigen Parteimitgliedschaft und so weiter, die aber in der internationalen Familie nichts gehalten. Und das ist nun mal so, das können Sie sich bei Paris anschauen, das können Sie bei Brisbane anschauen und Los Angeles. Die Bewerbungskomitees werden von Leuten geführt, die in der Olympischen Familie bekannt und geschätzt werden. Und das haben wir noch nicht geschafft und das müssen wir wieder machen. Auch in München brauchen wir da, wir haben jetzt zwar jeweils eine Olympionike als Botschafter, aber es reicht nicht. Sie müssen stärker eingebunden sein, müssen ernst genommen werden als wirklicher Ansprechpartner fürs IOC.
Frau Schallhorn, viele Bewerbungen in Deutschland scheiterten ja eben auch an Volksbefragungen, also 2013 in München oder 2015 in Hamburg. Woher kommt denn Ihrer Meinung nach die Olympiamüdigkeit in der Bevölkerung und hat sie sich vielleicht gedreht?
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage, weil wenn man darauf eine eindeutige Antwort hätte, dann könnte man das zielgerichtet angehen. Also was man bisher sagen kann, wenn man den aktuellen Umfragen folgt, ist, dass sich ein ähnliches Bild abzeichnet. Also es gibt tatsächlich aus den gleichen Bewerberstätten Umfragen, die sagen, diesmal ist viel mehr Unterstützung da und die Mehrheit befürwortet es. Es gibt genauso andere Umfragen zu den gleichen Städten, die sagen, nee, es ist nach wie vor eine große Skepsis da und die Mehrheit will es nicht. Also insofern sind wir da gerade noch völlig im Unklaren, wie es letztendlich aussieht. Ich glaube persönlich, dass die Menschen ja auch mitbekommen, also was gerade schon angesprochen worden ist, dass am Ende eben doch mehr Kosten entstehen, als der Nutzen ist, dass das oft angesprochene nachhaltige Konzept am Ende wenig zieht und dass die Menschen natürlich gerade heutzutage ganz nah erleben, dass es an vielen Ecken und Enden fehlt. Im Bildungssystem, im Gesundheitssystem, generell im Sozialsystem und dann natürlich immer die Frage kommt, haben wir jetzt die Millionen drüber, um in so ein Sportevent zu investieren? Und was ist mein persönlicher Nutzen, den viele eben dann nicht spüren? Oder wäre es dann nicht sinnvoll oder sinnvoller aus Sicht der Bevölkerung, da anzusetzen, wo es jeder eben spürt, eben in den gerade genannten Punkten? Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Solange die Menschen das Gefühl haben, es wäre doch eigentlich in anderen Bereichen sehr viel wichtiger zu investieren, wird es schwer sein, die Menschen wirklich davon zu überzeugen, dass jetzt Olympische Spiele in dem Sinne so ein Allheilmittel sein könnten, um unsere Probleme in Deutschland zu lösen?
Ja, hier hat sich natürlich was aus meiner Sicht übrigens Sensationelles getan. Wir hatten die Münchner Abstimmung, die ja wirklich mit 66% Zustimmung bei 40% Wahlbeteiligung unglaublich positiv ausgegangen ist. Wo kriegt man in Deutschland eine Mehrheit von 66%? Zu welchem Thema? Ich wüsste kein anderes. Und das ist ein Ergebnis, was auch in der internationalen Olympischen Familie große Aufmerksamkeit gewinnt. Denn die Geschichte der Volksabstimmung seit den 60er Jahren zeigt, dass eigentlich ab den 70er Jahren praktisch nirgendwo auf der Welt, und das ist kein deutsches Problem, kein europäisches Problem, sondern wirklich weltweit, noch Mehrheiten zu gewinnen sind. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die aber von untergeordneter Bedeutung sind, wo sich meine Bevölkerung knapp dafür ausgesprochen hat. Also das ist etwas, ich war immer ein bisschen skeptisch über die Erfolgswahrscheinlichkeiten für Deutschland, aber dieses ist im Augenblick ein Alleinstellungsmerkmal. Das hat keiner der anderen Bewerberstaaten für 36, 40 oder 44 vorzuweisen. Das ist ein schweres Fund. Man traut uns Deutschen zu, die Spiele zu organisieren, zu finanzieren, zu vermarkten, aber man hat nicht geglaubt, dass wir sie lieben. Und das hat sich jetzt geändert.
Herr Weinreich, Sie kommen gleich dran. Ich will nur noch kurz einmal fragen, was glauben Sie denn, Herr Mennig, wie denn die Abstimmungen in NRW und in Hamburg ausgehen werden? In Berlin ist erstmal nichts geplant.
Ja, das ist wirklich, ich habe da genau das gleiche Problem wie meine Vorrednerin. Da hört man wirklich ganz verschiedene Dinge und ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, NRW ist am allerschwierigsten, weil ja da auf kommunaler Ebene nur abgestimmt wird, nicht ganz NRW stimmt ab. Was Vor- und Nachteile hat, nicht? Wenn eine Kommune sagt, wir wollen nicht, dann kann die Bewerbung aus NRW immer noch sagen, gut, dann machen wir was ohne euch und geben dafür vielleicht noch weitere Wettbewerbe in die Kommune, die am meisten Zustimmung gezeigt hat. Aber es ist zum derzeitigen Zeitpunkt wirklich nicht zu sagen, wie die Stimmung ist. Aber umso besser finde ich es übrigens, dass diese Abstimmungen gemacht werden. Ich persönlich bin jemand, der sagt, es müsste eigentlich die Voraussetzung sein, vom IOC aus, dass man sich erst bewerben kann, wenn man eine demokratische Abstimmung in seinem Volk, in dem relevanten Volk nachweisen kann, dass dieses dafür ist. Ohne das kann die Bewerbung nicht eingereicht werden. Das wäre meines Erachtens richtig. Und da sind wir im deutschen Augenblick ziemlich gut dabei.
Interessanter Vorschlag. Herr Weinreich.
Wenn man nicht aufklärt, wenn man nicht Kosten beispielsweise nennt, wenn man nur die Frage stellt, also sollen wir uns bewerben? Ja, dann sagen halt Leute vielleicht auch mal ja. Im Übrigen sollte man auch nicht verwechseln, das, was irgendwelche Meinungsforschungsinstitute hier oder da angeblich rauskriegen oder was der DOSB an Stimmung so im Auftrag gibt, ist ja nichts wirklich langfristig Belastbares, wenn dann da irgendwie 60% oder ein bisschen mehr sagen, ja, könnt ihr machen. Das ist es ja nicht, was wir brauchen. Es gab zwei interessante und auch tiefgründigere Studien zur Akzeptanz des Spitzensports 2012 und 2016. Zusammenarbeit, glaube ich, Deutsche Sporthochschule, finanziert teilweise von der Stiftung Deutscher Sporthilfe. Und aus diesen Studien können wir schon sehr, sehr gut ableiten, was die Probleme waren, nämlich auch, ohne dass ich das jetzt vor mir herschieben möchte, ganz klar die Skandale, Korruption, Doping und so weiter und das absolute Misstrauen, mangelndes Vertrauen der Befragten in Sportverbände und Sportfunktionäre. Das war im internationalen Bereich, gingen die Bewertungen, waren die noch ein bisschen tiefer, aber auch was der DOSB so für Bewertungen gekriegt hat, der Deutsche Fußballbund, also ein paar Institutionen, Verbände, die abgefragt wurden, das war unterirdisch. Und leider wurden diese Studien nicht fortgeführt. Da gab es halt kein Geld mehr für. Aber was da vorliegt, das ist schon eine ganze Menge. Und ich glaube, und jetzt sind wir im Bereich des Glaubens in der Kirche, ich glaube, das hat sich im Grunde bis heute auch nicht geändert.
Herr Weinreich, natürlich, bei so einer Befragung wird auch mit Tricks gearbeitet. Aber wir dürfen ja den Souverän, das Volk, nicht für dumm erklären. Wenn wir demokratische Wahlen wollen, daran glauben und ich tue das, dann heißt es eben auch, dass wir in die Souveränität der Menschen und auch in ihr hinreichendes Wissen voraussetzen. Und die Bayern wussten, vielleicht haben sie es nicht explizit berichtet bekommen, was es kostet, aber sie haben hinreichend Informationen durch beispielsweise sie, was mit Olympischen Spielen auch für Aufwand vertreten ist. Also ich würde diese Abstimmung gelten lassen. Das Zweite ist, ja, Sie haben recht, die olympische Familie und auch die deutsche Sportfamilie hatte ein massives Korruptionsproblem und auch ein Dopingproblem. Aber da ist die Familie aufgewacht. Das haben wir gemerkt. Die Sponsoren sind abgesprungen, die Zuschauer zogen nicht mehr richtig. Wir sind in der Aufmerksamkeit bei den Jugendlichen zurückgefallen. Das heißt, es gibt weltweit, ich spüre das auch hier in Indien, wo ich gerade bin, wo sich ja Ahmed Mabat bewirbt in den Olympischen Spielen. Sie haben erkannt, dass Indien ein Problem hat mit Korruption und Doping. Und sie legen hier höchst erstaunliche Programme auf, weil sie wissen, ohne das geht es nicht. Also ich denke, man muss auch der Sportbewegung einen gewissen Denk- und Lernmöglichkeit einräumen. Und da glaube ich schon, dass man die Konsequenzen gezogen hat.
Ja, wir sehen ja gerade, dass das genau nicht der Fall ist. Das sehen wir nicht nur an der FIFA, das sehen wir auch am IOC. Wir sehen, dass ich würde Ihnen auch widersprechen, was in Indien läuft. Das ist ein Programm in erster Linie, um die Modigarchen zu versorgen. Und da, wo sie sind, in Gujarat, da wo ja auch Ministerpräsident Modi herkommt, wo die reichsten Inder herkommen, wie die Ambani-Familie, das ist ein gigantisches Geldbeschaffungsprogramm. Das unterscheidet sich so sehr gar nicht von Deutschland in dem Sinne, dass da Leute stehen, die sagen, kommt mal her, wir bewerben uns und jetzt fließt das Geld. Das unterscheidet sich nur in der Höhe der Mittel. Ein gigantisches Problem in Deutschland beispielsweise ist immer noch, dass die Sportfamilie, um ihren Begriff aufzunehmen, und dass auch die Kommunal- und Lokalpolitiker, dass gesagt wird, okay, wenn wir den Zuschlag bekommen intern, wenn wir Bewerber, Region, Bewerberstadt werden, dann fließen die Bundesmittel. Und das zieht sich eben auch durch die Jahrzehnte der deutschen Bewerbung. Ich kenne die internen Hochrechnungen, nicht das, was veröffentlicht wurde, der vergangenen gescheiterten Bewerbungen. Sommerspiele Leipzig, dann Hamburg, dann auch eine Hochrechnung von vor ein paar Jahren in Berlin. Es ging immer in Größenordnung von 16 bis 18 Milliarden. Ich kann Ihnen die Excel-Dateien zeigen. Nichts davon wurde jemals veröffentlicht. Das wurde immer intransparent gehalten, bis heute. Und das Prinzip ist immer dasselbe. Das haben wir jetzt auch, wenn man denkt, okay, München ist vielleicht favorisiert, unter anderem wegen des gewonnenen Referendums. Und da ist es ganz genauso. Da steht halt Söder und Co. stehen da und sagen, okay, wann kommen die Bundesmittel? In den vergangenen Jahren hat einmal der Bund gesagt, nee, die Mittel fließen nicht. Als Hamburg 18 Milliarden sich erhofft hat, da hat der Bund gesagt, nee, kommt einfach nicht. Ne? Und jetzt hat man versucht, alles gleichzuschalten in der Politik und hofft auf die Milliarden. Und das ist das Spielchen.
Frau Schallhahn, ich würde gerne nochmal auf das Bild vom Sport zurückkommen und zwar vor allem auf das Bild vom IOC. Das ist ja eben die Kritik, dass es eben das Korruptions- und Dopingproblem gibt, dass man zwar von Nachhaltigkeit spricht, aber das nicht wirklich umgesetzt wird. Hat sich dieses Bild vielleicht doch in den letzten Jahren auch wieder ein bisschen zum Positiven gewandelt, dass man in Paris gesehen hat, da gab es zumindest Versuche. Jetzt haben wir gerade gehört, Korruption und Doping, je nachdem, wem man jetzt folgt. Herr Mennig sagt, ja, das wird angegangen. Haben Sie das Gefühl, da bewegt sich was und da verschiebt sich auch ein bisschen die Wahrnehmung?
Das ist natürlich jetzt eine sehr subjektive Einschätzung, die ich da abgeben kann. Aber beziehungsweise muss man sagen, Studien belegen, dass eben Menschen, die skeptisch sind, das vor allen Dingen aufgrund dieses Gigantismus sind. Also sprich, vorhin hat es einer meiner Vorredner schon gesagt, die Menschen sind ja nicht blöd. Und genau das ist der Punkt. Also auch wenn nach außen viel kommuniziert wird, was alles besser, toller sein soll, letztendlich wissen viele Menschen, am Ende geht es eben um den Kommerz, da geht es ums Geld. Und dieses Narrativ erstmal aus den Köpfen rauszukriegen, ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, das Wichtige ist, und damit würde ich gerne noch so ein bisschen mehr die soziale Dimension in diese Diskussion wieder einfließen lassen, dass wir einfach die Frage haben auch, welchen Stellenwert hat denn der Sport in Deutschland überhaupt noch? Ja, auf der einen Seite wollen wir immer eine Sportnation sein? In den letzten Jahren wurde das in den Medien auch sehr intensiv diskutiert. Sind wir überhaupt noch eine Sportnation? Zum anderen erwarten wir, wie gesagt, Höchstleistungen unserer Spitzensportlerinnen und Sportler. Wir sehen aber, dass die Förderung genau eben dieser, ja, sag ich mal, noch sehr viel Potenzial nach oben hat. Wir sehen auch, dass es immer schwieriger wird, Ehrenamtliche für den Sport zu gewinnen. Wir haben die Tendenz auch in der Sportwissenschaft, dass Institute geschlossen werden, dass beim Sport gekürzt wird. Und das ist halt so ein Widerspruch, dass wir auf der einen Seite so ein Vorzeigeland sein wollen für den Sport und gleichzeitig aber wenig investiert in den Sport wird. Und unter dieser Perspektive, glaube ich,
das stimmt ja nicht. Das stimmt nicht, Entschuldigung.
Ich würde gerne noch ausreden und dann
Frau
können Sie gerne
erstmal noch einmal
Ihre Perspektive dazu äußern. Und ich glaube, also einfach aus der Wahrnehmung der Bevölkerung ist es einfach so, dass das Gefühl entsteht, es müsste doch eigentlich viel mehr für den Sport getan werden. Und da denke ich, gerade sind die Olympischen Spiele eine gute Gelegenheit, dass eben auch wieder Kinder, dass Jugendliche mehr Aufmerksamkeit für den Sport gewinnen, dass sich eben wieder mehr Begeisterung auch entfächern lässt für bestimmte Sportarten, die sonst im Alltag eher weniger präsent in den Medien sind. Und dass darüber eben auch die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, wieder gesteigert werden kann.
Das ist halt genau dieses Sportnarrativ, was da verbreitet wird. Da werden Dinge zusammen in einen großen Topf geworfen, da wird ein bisschen umgerührt. Und genau das ist der Fehler, den man eben bei so einem Projekt wie in einer Olympiabewerbung gar nicht machen sollte. Punkt eins, ich nenne vielleicht 3, 4 Punkte dazu. Punkt eins, die Sportförderung hat sich exorbitant erhöht in Deutschland. Problem absolut Intransparenz. Fakt ist, mehr als 1 Milliarde fließt ohnehin schon jährlich in den Leistungssport. Wenn Sie aber angucken, was der Sport behauptet, was ankommt, dann ist da eine unüberbrückbare Kluft, weil Intransparenz rules. Punkt 2, absolute Ineffizienz. Da weiß Herr Mennig bestens, was ich damit meine. Unter anderem hat er, ohne ihm da vorwegzunehmen, über die Effizienz der Sportförderung in der Bundeswehr viele Jahre lang geforscht. Das ist das große Problem in Deutschland. Punkt 3, wenn wir sagen würden, wir richten ein großes Sportfest aus, wir machen eine große Fete. Das sind 16 Tage und dann gucken wir mal und alle haben ihren Spaß. Das kann man so machen. Aber was man macht, was der Sport macht, ist dieses totale Vermengen von Spitzensport, Hochleistungssport und Breitensport. Diese Versprechen, die sich in anderen Ländern, ich sage nur Großbritannien, London 2012, durch Studien durchgeführt und finanziert von der Regierung, haben belegt, dass eben all diese Versprechen, verbesserter Schulsport, verbesserter Breitensport, mehr Menschen in den Sportvereinen, bessere Breitensportstätten. All das waren leere Versprechen. Und jetzt passiert in Deutschland das, dass man guckt, wir hatten noch gerade Paris, war das nicht toll? Oh, sah das nicht toll aus, der Eiffelturm? Ich meine, das ist eine totale Verdummung der Leute. Frankreich hat ein absolut dysfunktionales Sportsystem, kann man nachlesen im Enquetebericht des Parlaments, wurde dann auf Eis gelegt während der Olympischen Spiele, wegen der Olympischen Spiele. Also, und hier wird wieder alles vermengt, anstatt sauber zu trennen und zu sagen, Freunde, lasst uns auf den Spitzensport gucken. Olympia ist kein Allheilmittel. So wird es aber verkauft. Mein allerletzter Punkt dazu, und das ist eben auch im Sport selbst ein großer Konflikt. Einerseits haben wir die Sportfachverbände, da die Olympischen Fachverbände, die schreien natürlich alle, hurra, klar, mehr Förderung und andererseits haben wir die Landessportbünde, die wirklich die Arbeit sozusagen an der Basis machen, wo eben auch die Nicht-Olympischen organisiert sind, die wissen das schon besser einzuschätzen. Und was passiert gerade auch? Die Olympischen Sportverbände wollen das alleinige Sagen haben und wollen die Landessportbünde sogar aus der Abstimmung über den endgültigen deutschen Olympia-Bewerber raushalten. Also wir haben da Konflikte, ein Allheilmittel ist Olympia nicht und das ist der große Fehler.
Da möchte ich jetzt gerne Herrn Mennig dazu hören. Also man liest ja andererseits jetzt im Kontrast zu dem, was wir gerade gehört haben, von so einem sogenannten Ausrichtereffekt, eben wonach die Ausrichternation sportlich gewinnt. Ist das nicht richtig?
Doch, das ist richtig. Also der Heimvorteil ist empirisch gut belegt. Der ist je nach Entwicklungsstand des Sportsystems 30-300%. Die Griechen haben sich massiv verbessert. Nicht für ewig, aber für eine gewisse Zeit. Die Spanier sind seit Barcelona 92 nicht wiederzuerkennen. Ein gutes Sportsystem wie die USA, die werden da zwar auch keine Effekte von machen. Aber in Deutschland sind wir im Augenblick auf einem Stand, wo wir, glaube ich, einen Push bekommen können. Ich bin sicher, dass wir bei Olympischen Spielen in Deutschland auch deutlich mehr Medaillen gewinnen würden. Ich würde gerne noch auf das Thema Sportförderung eingehen. Ja, Herr Weinreich hat da einen Punkt, aber ich glaube, dass auch hier Olympia helfen könnte. Ich denke, es ist massiv das Volumen an Sportförderung in den letzten Jahren ausgedehnt worden. Aber es ist leider nicht darauf geachtet worden, dass es auch in die richtigen Strukturen läuft. Herr Weinreich, habe ich so verstanden, dass er mehr in die Landessportbünde geben würde, weniger in die Spitzenverbände, das sehe ich ein bisschen anders, aber darüber kann man sich unterhalten. Wir sind in einem Punkt übereinstimmt, dass die Bundeswehrförderung nicht besonders medailleneffizient ist. Ich möchte mal die Thematik der Olympiastützpunkte hinterfragen, da geht die Hälfte der öffentlichen Förderung rein. Wie effizient sind sie? Das ist eine heilige Kuh, die wir nicht angehen. Was ist mit der Trainerbesoldung? Wir halten international nicht mit. Es hat keinen Zweck, einem Ruderverband jetzt doppelt so viel Geld zu geben, wenn er für Spitzentrainer eben nicht auch mehr ausgeben kann und deshalb nicht in die Lage kommt, auch Spitzentrainer aus dem Ausland anzuziehen. Also das ist vieles, was man durch bessere Struktur erreichen könnte und das machen wir nicht. Aus vielen Gründen, Gewohnheitsrechte, Verteilungsfragen, Gesetzgebung und so weiter und so fort, was aber mit Olympischen Spielen und dem Druck, dass wir erfolgreich sein müssen, vielleicht auch angegangen werden würde. Letzter Punkt zu den LSBs mit dem Nichtwahlrecht. Ich verstehe Ihren Punkt, aber
den LSBs, das müssten Sie kurz nochmal erklären.
Die Landessportbünde, dass die, ja, okay. Herr Weinreich hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass die Spitzenverbände eigentlich nicht wollen, dass die Landessportbünde mit abstimmen dürfen bei der Wahl der Olympiastädte. Aber schauen Sie mal, zumindest in den ersten Wahlgängen, die sind ja alle irgendwo mit dabei. Das heißt, aus Fairnessgründen müssten sich ja die Landessportbünde im ersten Wahlgang praktisch alle enthalten. Ja, in späteren Wahlgängen, wenn vielleicht nur noch zwei Städte zur Verfügung stehen, dann kann es sein, dass überhaupt der Fairness halber es möglich wäre, dass auch Landessportbünde mitstimmen können. Aber so wie die Olympiabewerbung angelegt sind, sagen wir Hamburg und Berlin sind da klassisch, die haben 5 Bundesländer involviert. Die durften eigentlich meines Erachtens nicht mit abstimmen.
Im Forum auf SWR Kultur diskutieren wir heute über die deutsche Bewerbung für die Olympischen Spiele in den Jahren 2036, 2040 und 2044. Und da geht es auch natürlich um die internationale Konkurrenz. Wir erreichen Sie, Herr Mennig, ja gerade in Indien, in der Stadt Ahmedabad. Und zwar in olympischer Mission, denn die Stadt möchte sich wie Deutschland auch um die Olympischen Spiele bewerben. Da würde mich jetzt mal interessieren, hat Indien vielleicht die besseren Chancen?
Naja, Indien hat natürlich erstmal einen riesen Vorteil. Es ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. Das ist interessant als Markt, wie vielleicht Herr Weinheich sagen würde. Aber es ist auch interessant, weil hier bei 1,4 Milliarden Menschen die klassischen olympischen Sportarten überhaupt nicht vertreten sind. Natürlich haben sie Hockey, da sind sie gut beispielsweise, aber in anderen Sportarten noch nicht. Und die Olympische Familie möchte natürlich, dass diese Sportarten auch nach Indien kommen. Umgekehrt wird Indien eine Möglichkeit haben, Cricket beispielsweise als olympische Sportart zu integrieren. Also das Interesse ist riesig. Diese größte Nation der Welt hatte die Olympischen Spiele noch nie und es gibt auch empirische Evidenz, dass es wichtig ist, wie lange hatte ein Land das nicht. Das spielt positiv mit rein. Also es gibt sehr viele Argumente. Es gibt auch Gegenargumente. Ja, Doping ist in Indien ein Problem und die Korruption ist in Indien ein Problem. Aber das ist jetzt hier auch meine Mission, dass Indien dieses ganz offensiv angehen muss. Und sie haben es erkannt, sie stellen es voraus und sie haben ihre Programme, mit denen sie diese Schwächen auch angehen wollen. Und wenn sie das schaffen, sind sie ein sehr starker Konkurrent.
Herr Weinreich, in Deutschland haben ja zweimal bereits Olympische Spiele stattgefunden, 36 und 72. Und generell gab es in Europa natürlich zahllose Spiele, aber noch niemals auf dem afrikanischen Kontinent und nur eine in Südamerika. Wäre es denn nicht eigentlich fair, diesen Weltregionen mal den Vortritt zu lassen?
Geht. Um Fairness. Also wir können ja, und außerdem können wir halt nicht einerseits sagen, ja, wir wollen ja keinen Gigantismus und sagen wir mal, so wenig Geld verschwenden wie möglich. Und dann sagen wir, naja, wir geben es irgendwo nach Afrika. Ja, so wird halt kein Schuh draus. Ne? Ich habe immer argumentiert, dass Institutionen wie die FIFA oder das IOC, die FIFA hat ja einmal eine Weltmeisterschaft in Afrika dann gehabt, 2010 in Südafrika, dass die sagen könnten, wir gehen das langfristig an, ja, und wir suchen uns die Partner aus, gehen das langfristig an und dann geht vielleicht von uns auch ein bisschen mehr Geld da rein. Aber das ist eine Diskussion, die wir seit Jahrzehnten führen und angesichts der Weltlage aktuell ist das utopischer denn je. Afrika fällt für viele Jahre raus. Schauen Sie sich an, was Ende des Jahres, ich glaube im Oktober mit den Olympischen Jugendspielen, die vielleicht die letzte schon verschoben und vielleicht auch dann die letzte Ausgabe der Jugendsommerspiele in Dakar in Senegal. Schauen wir uns doch an, was da dann läuft. Und dann können wir darüber reden, ob irgendwer in Afrika vielleicht geeignet ist. In Frage kommen auf längere Sicht vielleicht am ehesten noch Marokko, die ja auch schon aber eine Fußball-WM bekommen haben. Aber die Diskussion führt uns im Moment absolut nicht weiter. Wir haben, wenn wir den internationalen Wettbewerb angehen, eigentlich im Grunde nur 3 Bewerber. Wir haben Indien und die Modigarchen. Wir haben Katar zum wiederholten Mal und wir haben Deutschland. Das ist es. Insofern, also da tauchen dann immer mal andere europäische Nationen auf, aber es gibt niemand anders, der so weit ist, der überhaupt sagt, wir wollen das. Insofern liegt auch schon eine Logik darin, dass wenn Deutschland sagt, wir wollen 36, 40 und 44, müsste man im Moment wahrheitsgemäß sagen, ihr könnt so schlecht sein, wie ihr wollt, so intransparent, wie ihr wollt, so teuer, wie ihr wollt. Da es im Moment nur 3 ernsthafte Bewerber gibt, kriegt ihr eine Ausgabe dieser Sommerspiele.
Okay, also ich meine, für mich ist das jetzt was Neues, dass Sie sagen, es gibt eigentlich nur 3 ernsthafte Bewerber. Herr Mennig, sehen Sie das auch so? Es gibt ja doch noch auf der Liste einige Städte, also Istanbul, ich erinnere mich noch an London und
Santiago
de Chile, genau. Die haben keine Chancen?
Also ich wäre da ein bisschen weniger skeptisch als Herr Weinreich. Also wir haben jetzt eine erste afrikanische IOC-Präsidentin. Und ich meine, dass sie doch relativ unverblümt gesagt hat, dass sie gerne sehen würde, dass die Olympischen Spiele auch mal in Afrika stattfinden. Und wir Europäer können uns dem auch gar nicht erwehren. Natürlich hat Afrika auch das Recht, mal Olympische Spiele auszurichten. Richtig ist, wie Herr Weinreich sagt, dass wir aber zusehen müssen, dass dann nicht wieder unheilvolle Dinge mit den Olympischen Spielen geschehen. Aber da ist halt auch die Olympische Familie auf dem richtigen Weg. Der Bewerbungsprozess läuft ja heute nicht mehr so wie früher, dass es einen Showdown gibt, wo auch die Staatspräsidenten auftauchen, dann wird einer gewählt. Sondern wir haben heute einen kontinuierlichen Dialog, in dem Vertreter des IOCs, sagen wir mal, die besten Berater sind für die jeweiligen Olympiabewerber, auch übrigens umsonst, weitestgehend umsonst, und ihnen sagen, wo die Schwächen sind. Und das IOC besteht heute darauf, auf einen Nachweis, dass alles, was neu gebaut wird, auch nachhaltig und langfristig genutzt werden kann. Es besteht auf einen ökologischen Ansatz. Es besteht darauf, dass eine Finanzierung vorgewiesen wird. Und es guckt sich das auch alles sehr genau an. Also das IOC hat genug von diesen negativen Schlagzeilen von Kostenüberschreitungen, von Korruption und Doping und so weiter und so fort. Es rührt an seiner eigenen Existenz. Von daher schaut das IOC heute den Bewerbern viel stärker auf die Finger. Und von dieser Voraussetzung würde ich mal sagen, also übrigens aus Amerika, Südamerika bewirbt sich ja vielleicht Chile mit Santiago, sehe ich durchaus auch für andere Chancen, jawohl.
Also Sie haben jetzt gerade die unheilvollen Dinge angesprochen, die in manchen Austragungsländern so stattfinden. Da kann man natürlich auch nochmal rückblickend auf 2008 in Peking verweisen oder die Winterspiele im russischen Sotschi. Die wurden ja begleitet von vielen Diskussionen um Menschenrechtsverletzungen eben. Gleichzeitig gibt es natürlich auch das Argument, dass Olympia bei der Demokratisierung ja auch in dieser Länder helfen kann. Und wiederum ein Gedanke nochmal weiter. Wäre es nicht vielleicht, Frau Schallhorn, sogar doch besser, dann zu sagen, am besten bringt man die Olympischen Spiele in eine Demokratie? Was denken Sie dazu?
Ich glaube, wenn man das so sagen würde, würde man ganz viele Länder ausschließen. So, und natürlich können wir das nicht gut befinden, was in manchen Staaten passiert. Also weder politisch noch gesellschaftlich, aber man muss ja auch sehen, Sport kann da eben auch eine Möglichkeit sein, dass Dinge angestoßen werden, dass Dinge sich verbessern können, dass erstmal ein Bewusstsein auch in diesen Ländern entsteht, dass man was ändern sollte oder könnte, damit sich eben das Land auch weiterentwickeln kann. Und daher, so einfach es im ersten Moment wirkt, im Sinne von, wir vergeben einfach die Spiele nur an Ländern, wo bestimmte Dinge einfach vorherrschen, wo man eine Demokratie haben und so weiter. Genauso muss man aber eben auch abwägen, ob man nicht dann eben genau das, was der Sport ja leisten soll, eine Inklusion, Sport für alle, eine Gemeinschaft bilden soll, ob wir dann eben die schöne olympische Familie, die wir gern hätten, nicht doch dann irgendwie schon so ein bisschen dazu herziehen und sagen, da gibt's aber die böse Schwiegermutter und die kriegt die Olympischen Spiele nicht, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen. Also daher würde ich dem so nicht zustimmen, sondern würde eben genau dahin gehen, was das IOC ja eben auch macht und jetzt eben schaut, was schlagen denn die Länder vor? Wie wollen sie denn an ihren Problemen arbeiten? Und ich sehe es tatsächlich so, je mehr sozusagen auch diese Länder denn gefordert sind, zumindest Konzepte vorzulegen, ja, dass die am Ende oft nur teilweise realisiert werden können, das ist eine andere Frage, aber dass zumindest damit was erreicht werden kann, um eine Bewegung, um eine Entwicklung in diesen Ländern anzustoßen. Schon allein deshalb sollten diese Länder eben auch eine Chance haben, sich zu bewerben und sollten eben nicht von vornherein ausgeschlossen werden.
Aber beispielsweise Olympia in Berlin 2036, also 100 Jahre nach der Propagandaschau der Nationalsozialisten, wäre das eine gute Idee, Frau Schallhorn?
Auch das ist sehr umstritten, auch in der Community, in der ich mich bewege. Ich persönlich, ich würde dieses Risiko nicht unbedingt eingehen wollen. Jetzt sage ich schon Risiko, warum? Weil zum einen, wenn wir uns gerade die politische Lage anschauen, dann wissen wir nicht, wo stehen wir denn eigentlich in 10 Jahren. Gut, das weiß man sowieso vorher nie, aber wo ich einfach die Gefahr drin sehe, dass ich bis dahin, sage ich mal so, diese rechten Entwicklungen, die wir in Europa insgesamt gerade haben, noch verstärken. Und dass man eben sehr häufig dann diese Parallelen erzieht zu 1936. Natürlich kann es auch eine Möglichkeit sein, durch die Ausrichtung 100 Jahre nach Berlin, dass man sagt, man nutzt genau diesen Zeitraum, um wieder mehr aufzuklären, zu sensibilisieren, um das ins Bewusstsein zu rufen oder Geschichte aufzuarbeiten. Ja, auch vielleicht bei Kindern und Jugendlichen, die das ja wirklich nur noch aus Lehrbüchern kennen. Und trotzdem glaube ich, dass da einfach ein großes Risiko dahinter steckt. Das braucht ja nur einen Vorfall geben oder was und dann stehen die Spiele plötzlich in einem ganz anderen Licht. Daher, ich würde mir wünschen, wenn Deutschland die Spiele bekommt, und das würde ich mir wirklich sehr wünschen, dass es denn eher 2040 oder 44 wäre. Einfach um sich eben, ich sag mal, mit allem Bewusstsein für unsere Geschichte im Hinterkopf, aber dass man dann wirklich den Fokus auf den Sport legen kann, auf uns als tolle Gastgeberländer, als sportbegeisterte Nation und weniger eben dann der Fokus von vornherein auf diesem historischen Datum liegt.
Herr Mennig, Olympia in München 1972 hat ja auch architektonische Ikonen geschaffen, also zum Beispiel das Olympiastadion mit dem Zeltdach. Erwarten Sie sowas auch nach einer nächsten Olympiade in Deutschland? Und darüber hinaus denken Sie auch, dass es eben tatsächlich trotz allem auch zu städtebaulichen, vielleicht am Ende doch auch wirtschaftlichen Impulsen kommen wird, obwohl Sie ja auch schon mehrfach gesagt haben, dass wirtschaftlich nicht so viel zu erwarten ist.
Ja, wie gesagt, es ist eine völlig neue Welt. Das IOC wird nicht mehr akzeptieren Konzepte, in denen etwas neu gebaut wird, außer es ist nachgewiesen, dass es auch eine nachhaltige Nutzung gibt. Und München wird Schwierigkeiten haben, nachzuweisen, ein neues Olympiastadion auch die nächsten 30, 40, 50 Jahre nutzen zu können. Von daher, große Bauten und damit auch große ikonische neue Bauten sind eigentlich erstmal nicht zu erwarten. Es gibt Fußnoten, es gibt Ausnahmen. Wir müssen sicherlich ein neues olympisches Dorf bauen für 10.000 Athleten mit ungefähr 3.500 Wohnungen. Und da kann ich nur hoffen, dass Deutschland dann die Gelegenheit ergreifen würde, nicht nur nachhaltig zu bauen. Das ist übrigens heute gar kein werbliches Argument mehr. Das IOC setzt voraus den Nachweis der Nachhaltigkeit. Ohne das können sie gar nicht einreichen. Ja, aber vielleicht auch einer architektonischen Nachhaltigkeit in dem Sinne, den sie gemeint haben, dass es vielleicht auch in der Architekturwelt Aufsehen erregt. Das könnte ich mir vorstellen, das erhoffe ich mir auch. Ich sag mal so, die Idee, die sag mal hinter diesem Bilbao-Effekt war, und München ist da auch so ein Fall, dass man die Ikone schafft, das ist in der Architekturwelt auch inzwischen umstritten, ob das noch wirken kann in einer Stadt wie München, die schon einiges zu bieten hat. Aber sei dahingestellt, ich könnte mir erhoffen, dass in bestimmten Gebäuden, wie beispielsweise in den Olympischen Dörfern, da auch architektonisch etwas geleistet werden könnte.
Es wäre ja natürlich auch die Frage, ob es wirklich in München stattfindet. Also ne, in NRW wären vielleicht andere auch noch ein paar Dinge offen. Gut, ja. Okay. Aber grundsätzlich, Herr Weinreich, denken Sie, dass wir beim Thema Bauen, natürlich IOC setzt gerade mehr auf temporäre Bauten, denken Sie, dass wir dennoch da weiterkommen würden? Vielleicht auch, wenn man es mal ein bisschen ausweitet auf das Thema Infrastrukturausbauten. Gerade in München hat man ja davon gesprochen, dass man ICE halt am Flughafen noch baut, die Stammstrecke erweitert und so weiter und so fort, noch mehr Radwege. Was ist daran realistisch?
Ja, in der offiziellen Propaganda hat das eine mit dem anderen ja gar nichts zu tun, weil das bisschen, was zum Beispiel über Finanzen bekannt ist, nicht einmal transparent und öffentlich, sind ja nur die sogenannten Durchführungsbudgets, die OKOK-Budgets. Die hat ja die USB festgelegt, für alle wohl rund auf 4 Milliarden. Und da haben Infrastrukturmaßnahmen, die würden ja dann in andere Budgets fallen. Wir haben unterscheiden immer zwischen einem Durchführungsbudget OKOK, einem sogenannten Non-OKOK-Budget, und dann gibt es im Grunde noch ein drittes oder viertes.
Gut, aber macht das so einen Unterschied eigentlich?
Die gesamte Propaganda von Sport und Politik in Deutschland ist darauf ausgerichtet, dass man sagt, im Grunde finanziert sich Olympia selbst. Ich zitiere hier nur. Das ist in Wirklichkeit falsch, aber ich zitiere die Propaganda. Ja. Olympia finanziert sich selbst. Die 4 Milliarden werden im Grunde vom IOC beigetragen, was auch so nicht stimmt. Das heißt, all das, was in dem Bereich Infrastrukturmaßnahmen kommt, da ist die offizielle Lesart, ach, das hat doch eigentlich mit den Olympischen Spielen nichts zu tun. Und auch die Frage nach Bauten kann sich eigentlich so nicht mehr stellen. Denn wenn man die offiziellen Verlautbarungen liest, dann ist es ja so, dass alle 4 Regionen behaupten, sie hätten schon alles mit der absoluten Zuspitzung, der absoluten Krönung, dass in Hamburg es plötzlich hieß, wir haben ja sogar ein Olympiastadion. Sie können sich das angucken, Sie können sich das in dem kleinen Teil der Bewerbungsunterlagen, die bisher öffentlich sind, angucken. Plötzlich kam man wie Kai aus der Kiste mit einem Olympiastadion auf dem Parkplatz neben dem jetzigen Stadion des HSV. Da soll das Olympiastadion stehen. Und wenn Sie in den Bewerbungsunterlagen in das bisschen gucken, dann steht Olympiastadion vorhanden. Weil das IOC verlangt ja vorhanden. Also da steht etwas, was angeblich vorhanden ist, was aber vielleicht nie gebaut wird, vielleicht für 36, vielleicht für 40, vielleicht für 44, was vielleicht in 20 Jahren steht. Man weiß es nicht. Also insofern können wir auch eine Diskussion über über Architektur und sonst was gar nicht allen Ernstes führen, weil offizielle Lesart ist, wir müssen nichts Neues bauen, alles ist vorhanden.
Okay, dann lassen Sie uns doch mal einen Strich drunter ziehen, Frau Schalhorn. Was wünschen Sie sich eigentlich, gerade auch mit Blick auf die Diskussion um Olympia für die nächste Zeit? Im Herbst wird ja die Entscheidung getroffen, wer in Deutschland, für Deutschland besser gesagt, ins Rennen gehen wird. Was wünschen Sie sich für die öffentliche Diskussion, wie wir über Olympia nachdenken?
Ich würde mir wünschen, dass man diese Diskussion einfach wirklich sehr offen führt und mit einer einfach großen Neugier da rangeht und sagt, Mensch, was können wir eigentlich dadurch als Land gewinnen? Was können wir für positive Aspekte rausziehen? Und ich möchte nur mal kurz an die letzte Europameisterschaft, die wir in Deutschland ausgerichtet haben, erinnern. Da gab es auch im Vorfeld viel Skepsis, viele Fragezeichen und am Ende war es wirklich ein tolles Event. Deutschland hat sich wieder als toller Gastgeber präsentiert. Wir haben viele internationale Gäste gehabt. Ich würde auch sagen, viele Deutsche waren stolz drauf, dass wir uns so präsentieren konnten, gemeinsam gefeiert haben. Und ich würde mir einfach wünschen, trotz aller Bedenken, was Kosten, was Neubauten etc. angeht, dass wir auch versuchen, die Chancen, die darin liegen, ja, uns vor Augen zu führen und diese Diskussion natürlich nicht völlig blind spielen und nicht beschönend diskutieren, aber dass man trotzdem erstmal schaut, welche Möglichkeiten stecken vielleicht da drin und wie können wir eben vielleicht gerade auch, wenn wir wieder an die Bedeutung des Sports in unserer Gesellschaft denken, wie können wir vielleicht eben auch den nächsten Generationen die Bedeutung von Sport wieder näher bringen und damit verbunden eben auch die Gemeinschaft, die durch Spiel und Sport entstehen kann. Und welche Stadt es am Ende wird, da muss ich sagen, da habe ich überhaupt keine Präferenz. Ich würde mich freuen, Olympische Spiele in Deutschland selbst miterleben zu dürfen, weil ich glaube, das ist wirklich was ganz Besonderes, gerade wenn man selbst eine große Affinität und Begeisterung für den Sport hat. Und insofern, ja, drücke ich einfach allen Bewerberstädten gleichermaßen die Daumen und würde mich freuen, wenn es tatsächlich dann in eine zu den drei Bewerbungszeiträumen für Deutschland klappt.
Herr Weinreich, wenn es mit der Bewerbung tatsächlich klappen würde, würden Sie sich freuen?
Das ist eine Frage, die man immer Leuten stellt, die fälschlicher oder auch richtigerweise auf der Seite des Olympiagegner gelabelt werden. Das Einzige, worüber ich mich freuen werde, und das erzähle ich seit Ewigkeiten, wenn es endlich mal einer Demokratie angemessen eine kluge, absolut transparente, ehrliche Bewerbung gäbe. Das ist hier nicht der Fall. Nichtsdestotrotz kann es, das habe ich auch skizziert, kann es so sein, dass Deutschland einfach aufgrund der aktuellen Gegebenheiten, dass es im Grunde nur drei ernsthafte Interessenten gibt. Es kann sein, dass andere sich noch entwickeln, dass Deutschland dann automatisch momentan 40 oder 44 was zugewiesen bekommt. Punkt. Und da muss man sehen, wie man es macht.
Okay, Herr Menig, wie denken Sie, sollte man bis Herbst die Kritiker einer Olympia-Bewerbung überzeugen?
Also das Erste ist tatsächlich die Kostenproblematik. Aus meiner Sicht ist das wirklich das, was die meisten Menschen abhält. Insbesondere in meiner Heimatstadt Berlin haben viele Angst, dass das in andere Budgets gehen würde. Da haben wir eine gewisse Schwäche, weil wir in Deutschland halt nicht den Mut haben, beispielsweise wie die Amerikaner zu sagen, diese Spiele werden privat finanziert. Und es gäbe in Deutschland durchaus Unternehmen und auch Privatiers, die würden das auch privat finanzieren. Es gäbe auch einen privaten Investor für ein olympisches Dorf. Und dann wäre es eben keine Belastung für die öffentliche Hand, weil, da mögen Herr Weinreich vielleicht nicht ganz übereinstimmen, es ist tatsächlich so, dass das Organisationskosten, dass die über die Einnahmen von Ticketing, Fernsehen, Sponsoring und so weiter gedeckt sind. Das ist die Erfahrung der letzten 30 Jahre. Ja, was nicht gedeckt sind die Infrastrukturbudgets, die Non-OKUK-Budgets. Und da ist die radikale Lösung, wir privatisieren das. Dazu sind wir in Deutschland leider noch nicht ganz bereit. Und deshalb müssen wir den anderen Weg gehen, dass wir hier, und das ist richtig, was Herr Weinreich sagt, vielleicht doch mehr Transparenz zeigen. Ich sehe auch, wie Herr Weinreich, dass es schon Defizite gibt in der Ehrlichkeit, was wir an Sportstätten haben und was wir eben nicht haben. Und ich sage mal, die Lösung ist aber hier. Ich meine, was ist passiert? Seit Barcelona, ich nenne es manchmal das Barcelona-Syndrom, bewerben sich doch Stadtväter in aller Welt nicht mehr, um die besten Athleten bei sich zu haben, sondern um in eine Position zu kommen, wo sie ihre Staatsregierung um ein paar Milliarden erpressen können. Und das ist tatsächlich auch jetzt der Gedanke. Erstmal die Spiele bekommen und dann zahlt der Bund. Und wenn es hier einen Vertrag gebe zwischen den Bewerberstädten und auch dem Bund, mit dem DOSB oder dem Bund direkt, passt mal auf, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn ihr seid, gibt es entweder nichts oder es gibt nur genau das und den Rest müsst ihr selber hören. Das wäre ein interessanter Test, wie viele Städte von den vieren eigentlich noch weitergehen würde, wie ehrlich sie es meinen mit ihrer Gastfreundschaft. Aber das sind sehr weitreichende Vorschläge, von denen ich weiß, wir werden es jetzt nicht mehr bis zum Herbst schaffen.
Ja, und wir hätten auf jeden Fall damit noch ein paar Themen für nächste Foren. Das war jedenfalls das SWR-Forum zum Thema 5 Ringe für Deutschland. Brauchen wir Olympische Spiele? Diskutiert haben heute der Investigativjournalist Jens Weinreich, die Juniorprofessorin Dr. Christiana Schallhorn, Sportsoziologin an der Universität Mainz, Professor Dr. Wolfgang Mennig, ehemaliger Olympiasieger im Rudern und Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Hamburg. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Zuhören, sagt Norbert Lang.